Ich darf über das Thema das Evangelium und unsere Beziehungen Lasten tragen predigen. Als ich den Text gelesen habe, war meine Reaktion: Hä? Es kommt nämlich ein scheinbarer Widerspruch im Text vor. Und wir lesen gemeinsam den Text und ihr könnt schauen, ob ihr diesen Widerspruch vielleicht auch entdeckt. Wir hören das Wort Gottes aus Galater 6, die Verse 1 bis 5. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wort Gottes aus Galater 6, die Verse 1 bis 5. Paulus, was will er jetzt von uns? Will er, dass wir einander die Lasten tragen oder dass jeder seine eigene Last trägt? Also ich bin da nicht ganz rausgekommen, ganz am Anfang. Das, was hier wie ein Widerspruch scheint, ist für Paulus eigentlich die Balance. Er fordert uns zu etwas auf, unsere Lasten gemeinsam zu tragen, aber es gibt dabei auch eine Gefahr, dass wir Dinge tragen von anderen, die wir nicht tragen sollten. Und in diesen zwei Teilen wollen wir auch den Text zusammen anschauen, nämlich was tragen wir und was tragen wir nicht. Wir beginnen mit dem ersten Teil. Was tragen wir? In diesem vorletzten Teil des Galaterbriefs gibt Paulus ein paar spezifische Beispiele, wie geistlich reife Personen miteinander umgehen. Personen, die vom Evangelium verändert wurden, den Geist Gottes empfangen haben. Wie gehen die miteinander um? Es entsteht eine Gemeinschaft, wo das Ideal der Liebe sichtbar wird. Und diese Liebe, die zeigt sich darin, dass Christen füreinander da sind. Paulus schreibt deshalb in diesem ersten Vers: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Dieses allererste Wort hier bildet das Fundament dessen, was Paulus sagt. Brüder. Das Wort kann man auch mit Geschwister übersetzen, das heißt, alle Frauen sind auch mitgemeint, Brüder oder Schwestern. Die Basis dafür, dass wir füreinander da sein können, ist, dass wir als Christen Geschwister geworden sind. Und auch das, was Matthias letzte Woche gepredigt hat, ist gleichermaßen die Basis, nämlich, dass wir nicht nach eitlem Ruhm und Ehre trachten, denn das macht unsere Beziehungen kaputt. Das heißt also, wenn wir den Blick von uns selbst auf unsere Geschwister richten, dann kann es passieren, dass ich beobachte, wie eines dieser Geschwister von einer Übertretung übereilt würde. Und Paulus sagt dann: Weise diese Person zurecht. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich das sage. Denn zurechtweisen heißt nicht, dass ihr nachher hingehen sollt beim Kirchencafé und jeder Person auf ihre Sünde hinweisen sollt, sagen: Hey, ich habe gesehen vorhin, du hast mit dieser Person gesprochen und hast mit den Augen gerollt, oder beim Lobpreis gerade vorhin das Lied mitgesungen, oder du sagst zur nächsten Person: Du hast nichts in die Kaffeekasse gemacht. Vielleicht gibt es auch jemanden, der kommt und sagt, hey, du bist ein Mann, du solltest nicht so lange Haare haben. Das hat mir mal jemand gesagt. Vielleicht hat die Person recht, darüber spreche ich jetzt nicht, aber wichtig ist, Paulus meint das nicht, wenn er hier schreibt, weist einander zurecht. Denn Paulus schreibt nicht, Achtung, wenn ein Mensch einmal etwas nicht so Christliches macht. Es geht nicht darum, um diese kleinen Dinge. Ihr könnt recht haben, also oft hat man vielleicht recht, aber es geht hier um etwas anderes. Wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird. Wörtlich heißt das vorweggenommen. Man kann es sich bildlicher vorstellen mit weggerissen, wie ein Strom, der jemanden wegreißt, wie wenn jemand da in die Aare stürzt und weggerissen wird. Also es geht hier nicht um kleine Dinge, sondern um eine kontinuierliche Sünde, die den Bruder oder die Schwester von Jesus wegreißt. Es kann natürlich sein, dass diese kleinen Dinge, die man beobachtet, wie zum Beispiel das Nicht-Mitsingen im Gottesdienst oder das Augenrollen oder die langen Haare, was auch immer, ein kleiner Teil einer größeren Sünde ist. Dann muss man es ansprechen. Aber falls es doch nichts ist, nicht. Also, ihr merkt, man muss hier die Balance halten. Wir sind Christen, das heißt, wir decken auch Verfehlungen der anderen zu, wir kritisieren nicht aneinander herum und gleichzeitig helfen wir einander zurecht. Und wo genau die Grenze da in der Mitte ist, müsst ihr leider selbst herausfinden. Auf alle Fälle ist jetzt die Situation folgende. Du stellst bei deinem Bruder oder deiner Schwester fest, die hat eine gefährliche, für ihr geistliches Leben gefährliche Übertretung begangen. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, auf diese Übertretung zu reagieren. Das erste ist, du schaust auf diese Person hinab. Wenn ich mit meinem guten Freund Nico Squash spiele, Squash ist wie Tennis, einfach in einem Raum und man schlägt den Ball an die Wand statt übers Netz. Wenn ich mit meinem Freund Nico Squash spiele, dann freue ich mich immer sehr, sehr stark über alle Fehler, die er macht. Er spielt nämlich insgesamt besser als ich und deshalb freue ich mich, wenn ihm etwas nicht gelingt. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass das nicht nur beim Squash so ist. Ich freue mich manchmal auch über die geistlichen Fehler von Nico. Ich freue mich manchmal auch über die geistlichen Fehler von meiner Frau oder meinen Gemeindegliedern. Wenn ich meine Gemeindeglieder beobachte und denke, ach, der ist immer so jähzornig. Oder die lästert immer. Oder der hat kein Gebetsleben, dann schleicht sich so etwas, vielleicht kennt ihr das, vielleicht bin ich auch der einzige Sünder, ich weiß es nicht, aber dann schleicht sich so, ich gönne es dieser Person nicht, aber ich gönne mir, dass ich nicht so bin wie diese Person. Ich denke, oh, ich bin froh, dass ich diese Fehler nicht habe. Aber schon das ist diese Verachtung, dieser Stolz, die sich in mein Herz hineinschleicht. Und ich schaue auf diese Person hinab und das ist nicht der Weg, den Paulus vorschlägt. Der zweite Weg, welcher Paulus auch nicht vorschlägt, aber wir trotzdem oft machen, ist, dass wir es totschweigen. Wir sind Schweizer und Schweizer stehen einander nicht auf die Füße. Das macht man nicht in der Schweiz und deshalb getrauen wir uns ganz oft nichts zu sagen. Es ist ja auch unangenehm, muss man zugeben, wenn jemand dir auf die Füße tritt, also trittst du auch niemandem anderem auf die Füße. Das Problem ist nur, wenn diese andere Person dein Bruder ist oder deine Schwester und auf die Klippe zugeht, dann dient es ihr vielleicht doch, wenn du ihr ein- oder zweimal auf die Füße trittst. Wir sagen nichts, nicht weil wir die andere Person so gern haben, sondern meistens, weil wir uns so gern haben. Wir wollen keine Konfrontation mit dieser Person haben. Also ganz oft schweigen wir, auch aus egoistischen Gründen, aber vertuschen es als Gnade oder liebevoll. Also das ist auch nicht der Weg von Paulus. Der dritte Weg ist es, den Paulus wählt. Er schreibt, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist der Weg. Dieser Weg geht nämlich beiden Problemen aus dem Weg. Einerseits schweigen wir die Sünde nicht tot und andererseits gehen wir auch nicht zu dieser Person hin und sagen, ah, ich habe gesehen, du hast diese Sünde gemacht, ich werde das nie machen und du solltest aufhören, weil wir sollen im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Also Zurechtweisung ja, aber sanftmütig. Wenn wir sanftmütig helfen, dann überheben wir uns nicht über die Person, sondern wir tun es, weil wir diese Person lieben. Weil wir sehen wollen, wie die Schwester oder der Bruder aufblühen. Und die Erinnerung, die Paulus hier noch einwirft, die kann uns ganz besonders sanftmütig machen. Er sagt nämlich, gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wenn wir hochmütig und wissend daherkommen, ist das nicht so schlau, weil es uns sehr schnell passieren kann, dass wir in genau dieselbe Sünde hineinfallen wie unser Bruder oder unsere Schwester. Letztens war ich mit meiner Frau auswärts, wir waren tanzen und in der Swing-Szene, wo wir uns da bewegen beim Tanzen, ist es gang und gäbe, dass man andere Leute auch fragt, die tanzen wollen, weil oft stehen die Leute alleine herum. Und dann war ich so beim Tanzen mit jemandem und die Tanzlehrerin hat uns dann einen Schritt gezeigt. Gesagt, oh, komm, versuch doch das. Und ich habe das ausprobiert mit der Tanzpartnerin und es hat wunderbar funktioniert. Und dann hat sie es noch einmal vorgezeigt und wir haben es noch einmal probiert und es hat wunderbar funktioniert. Und sie hat es noch gefühlte 200 Mal gezeigt, weil irgendwelche andere Leute den Schritt nicht so ganz verstanden haben und wir mussten es 200 Mal nachmachen und es wurde langweilig. Und ich habe mich genervt und irgendwann zu Tanzpartnerin gesagt, ach, es ist jetzt langsam gut, wir können es. Und die Tanzpartnerin auch so ein bisschen genervt, so, ja, ich will jetzt mal wieder etwas anderes tanzen. Und genau in diesem Moment hat sich ein Hebel in unserem Kopf umgelegt und wir haben am ganzen Abend diesen Tanzschritt nicht mehr tanzen können. Wir haben ihn einfach verlernt. Also vorher haben wir ihn so gut gekonnt, dann haben wir eine überhebliche Bemerkung gemacht und wir konnten es nicht mehr. Und beim Tanzen ist das nicht so schlimm. Aber bei den geistlichen Dingen, wenn wir so daherkommen, ach, ich habe kein Problem mit dem, machen wir uns offen, dass uns genau dasselbe auch passiert. Deshalb im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Also wir sind Geschwister und wir wollen, dass die anderen aufblühen und deshalb verkriechen wir uns nicht, wenn wir sehen, wie eine Person in Sünde fällt, aber wir überheben uns auch nicht. Wir gehen auf die Person zu, bleiben dabei aber sanftmütig. Und das Ziel ist es, wie Paulus schreibt, die Person wieder zurechtzubringen. Das ist dasselbe Wort, wie benutzt wird, um zu beschreiben, wie man einen Knochen oder ein Gelenk, was auch immer, ich bin kein Mediziner, wieder einzurenken. Dasselbe Wort, wie für einrenken benutzt wird. Also, wenn wir einander zurechthelfen, dann renken wir die Person wieder ein, sodass sie wieder richtig sitzt. Und dann geht es der Person meistens auch besser. Und wenn wir einander so sanftmütig zurechthelfen, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also sich gegenseitig einrenken, sich zurechthelfen, sich die Lasten abzunehmen, das ist das Gesetz Christi. Weshalb sagt Paulus hier, das ist das Gesetz Christi? Weil Christus dieses Gesetz perfekt vorgelebt und gelehrt hat. Und dieses Gesetz lässt sich zusammenfassen in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Lasten tragen ist eine Form der Nächstenliebe. Also wenn ich jemandem die Lasten trage, dann handle ich, wie Christus es von mir will. Lasten müssen nicht nur Sünde sein, es können auch Nöte sein, wie Krankheit, Herausforderungen wie die Erziehung eines Kindes und viele andere Dinge können Lasten sein. Ein wichtiger Punkt zum Lastentragen ist noch der: Du kannst einer Person, welche eine Last trägt, nicht helfen, außer du kommst ganz, ganz nahe zu dieser Person heran. Ich war letztens bei meinen Eltern zu Besuch. Mein Vater hatte kurz vorher den japanischen Schnurbaum im Garten gefällt. Und es lagen noch vor dem Haus ganz viele Baumstämme herum. Mein Vater ist zu mir gekommen und hat gefragt: Jonin, kannst du mir helfen, diese Baumstämme hinter das Haus zu tragen? Ich als guter Sohn habe natürlich ja gesagt. Und jetzt stellt euch vor, wie wenn ich auf dem Balkon gestanden wäre und dann vom Balkon hinab zu meinem Vater zugerufen hätte: Ah, Papa, du schaffst das, los, trag die Baumstämme weiter. Ich weiß, wie du dich fühlst, es ist ganz hart, diese Last, aber du kannst das schaffen. Einfach weiter so. Ich glaube, ich hätte nicht mehr auf Besuch gehen dürfen. Das habe ich natürlich deshalb nicht gemacht, sondern ich habe meinem Vater geholfen, die Baumstämme zu tragen. Das heißt, ich bin nahe zu ihm herangegangen. Wir haben gemeinsam die Baumstämme gehoben und hinters Haus geschleppt. Und in dieser Position darf ich sagen: Los, Papa, du schaffst das. Ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich trage ja mit ihm denselben schweren Baumstamm. Und bei den geistlichen oder Lebenslasten ist es manchmal ganz ähnlich. Da stehe ich von weit her und sage: Ja, du schaffst das, ich weiß, wie du dich fühlst. Aber ich bin gar nicht unter derselben Last wie diese Person. Ich trage sie gar nicht mit. Jana und ich haben vor ein paar Wochen ein paar Freunde besucht und sie haben uns 2 Stunden lang etwa ihre Last geklagt. Es war eine sehr bedrückende Last und deshalb habe ich 2 Stunden lang ihnen Vorschläge gemacht, was sie besser machen könnten oder verändern sollten in ihrem Leben, damit diese Last aufhört. Und sie wurden immer frustrierter, weil jeden Vorschlag, den ich gebracht habe, haben sie schon ausprobiert. Und ich wurde immer frustrierter, weil ich dachte, die wollen ja gar nichts ändern an ihrem Leben. Warum wollen die nichts machen? Als Jana und ich dann nach Hause gelaufen sind, habe ich Jana gesagt: Ach, ich bin so frustriert. Jana ist übrigens meine Frau. Ich bin so frustriert, die wollen sich gar nicht helfen lassen. Und ich habe zum Glück eine schlaue Frau geheiratet. Sie hat dann gesagt: Jonin, weißt du, alle diese Vorschläge, die du gebracht hast, die kosten dich nichts. Das ist einfach für dich, das zu sagen. Und dann habe ich gefragt: Ja, was willst du denn machen? Und sie hat gesagt: Ja, wir sollten vielleicht jede Woche hinübergehen und eine halbe Stunde lang mit ihnen über diesen Problem beten. Und dann hat es so in mir gemacht: Ach, aber ich habe keine Lust, eine halbe Stunde, ich muss doch arbeiten und dies und das, ich muss YouTube schauen und eine halbe Stunde, jede Woche eine halbe Stunde mit ihnen beten. Und genau das ist das, was gemeint ist, wenn wir gemeinsam Lasten tragen. Es kostet mich auch etwas, wenn ich hinübergehen muss, um mit ihnen die Last zu tragen. Von fern kann ich gut sagen: Ja, ich verstehe euch, ändert, betet vielleicht mehr. Aber wenn ich selbst mit ihnen bete und meine Zeit opfere, das ist Lastentragen. Und deshalb ein paar kurze Fragen an euch, die euch selbst überlegen könnt. Wie seid ihr hier unterwegs? Seid ihr Personen, die beim Kirchencafé sagen: Ja, das ist schlimm, du Arme oder du Armer, ich weiß, wie du dich fühlst, und dann passiert nichts? Oder seid ihr Personen, die das sagen, das darf man, aber dann auch auf Besuch gehen? Oder einmal die Kinder abnimmt oder für diese Person Essen kocht oder einkaufen geht oder sonst irgendetwas. Lasten tragen heißt, dass ich die Last wirklich auch auf meinen Schultern spüre. Diese Lasten sollen wir tragen. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil, was wir nicht tragen sollen. Im 5. Vers schreibt Paulus, dass jeder seine eigene Bürde tragen soll. Und auf diese Aussage kommt er ab Vers 3. Dort schreibt er: Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Paulus vertieft hier ein Problem, welches schon in den ersten 2 Versen ein bisschen vorgekommen ist, nämlich diesen Stolz, diese Überheblichkeit. Es kann eine Stolperfalle für uns sein, wenn wir unsere Geschwister fallen sehen, weil wir uns für etwas Besseres halten. Wenn ich jetzt in meiner Gemeinde jemanden lästern höre und dann denke, ach, ich lästere nie so stark, also ein bisschen schon, aber so stark lästere ich nie über die anderen Personen. Ich bin eigentlich schon sehr heilig, muss ich sagen. Ja, also ich mache das schon sehr gut. Das Problem ist, es stimmt halt nicht. Denn eigentlich, Paulus sagt es hier sehr hart, eigentlich bin ich nichts. Ja, ich bin heilig, weil ich geheiligt worden bin durch Jesus Christus und seine Vergebung, seinen Tod am Kreuz. Aber das heißt, dass ich heilig bin wegen Jesus und nicht wegen mir. Und wenn ich mich selbst für etwas halte, wenn ich denke, oh, ich bin so gut, viel besser als diese Person, betrüge ich mich selbst, weil ich eigentlich nichts bin. Und Paulus fährt dann fort, schreibt in Vers 4, jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann werde er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Das Problem ist nicht der Ruhm an sich. Wir dürfen offenbar Ruhm haben, aber nur für uns selbst. Es ist das Problem, wenn wir uns an den anderen messen und ich dann aus diesem Vergleich heraus mich selbst rühme. Paulus warnt also hier eigentlich davor, dass wir uns vergleichen miteinander. Jeder soll sein eigenes Werk prüfen, nicht das des anderen, sondern dein eigenes Werk. Vergleichen bringt nämlich nur Probleme. Wenn wir noch einmal zum Squash zurückgehen mit Nico, sagen wir, ich besiege Nico in einem Squash-Spiel, dann fühle ich mich vielleicht sehr gut und ich denke, wow, ich bin ein Hammer-Squash-Spieler. Ich bin so gut, richtig krass und mächtig. Aber in Tat und Wahrheit sind Nico und ich beide einfach mittelmäßige Squash-Spieler. Also wenn ich Nico besiege, heißt das gar nichts. Wenn ich dann gegen Michi, vielleicht kennt ihr ihn, Michael Kradolfer, der Bruder von Matthias, wenn ich dann gegen Michi Squash spiele, dann verliere ich, habe ich mal gemacht, 11-0. Und dann weiß ich wieder, genau, wie gut ich eigentlich wirklich im Squash bin. Das Problem geht aber auch in die andere Richtung. Vielleicht hat Michi oft gegen seinen Clubchef gespielt und immer verloren. Und dann hat Michi das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich ein richtig schlechter Squash-Spieler. Ich verliere ja nur, wenn ich Squash spiele. Aber auch das ist nicht realistisch, denn eben, wenn er gegen mich spielt, dann merkt er ja, doch so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Das Vergleichen mit den anderen nützt gar nichts. Es bringt nichts, was nützlich ist. Entweder macht es uns stolz und überheblich oder es macht, dass wir uns schlecht fühlen. Und beides ist nicht im Sinn von Jesus. Wenn ich mich ständig mit dem Alkoholiker in unserer Gemeinde, den gibt es nicht, aber mit diesem Alkoholiker vergleiche, habe ich logischerweise das Gefühl, dass ich gut unterwegs bin in meiner Heiligung. Wenn ich mich auf der anderen Seite mit Dominik die ganze Zeit vergleiche, den gibt es, dann habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht heilig bin. Dieses Vergleichen ist nutzlos. Es gibt nur zwei Vergleichsstandards, welche nützlich sind. Der erste ist, wir vergleichen uns mit der einzigen objektiven Messlatte, nämlich Jesus. Dort bei Jesus wird jedem klar, auch dem noch so fortgeschrittenen Christen, auch meinem Freund Dominik, dass er noch sehr, sehr weit zu gehen hat. Und genau da kommt dann die Gnade ins Spiel. Keiner wird je den Standard hinbringen, den wir hinbringen sollten. Niemand wird je den Standard erfüllen. Es hat nur einer, nur ein einziger hat diesen Standard erfüllt und das war Jesus Christus. Und das Gute ist, er hat den Standard nicht nur für sich, sondern auch für dich erfüllt. Er hat Heiligkeit und Perfektion erreicht. Und in ihm kann jeder von uns auch Heiligkeit und Perfektion erreichen, weil er es für uns getan hat. Es gibt noch eine zweite Person, mit der du dich vergleichen darfst, nämlich mit dir von gestern. Ein bekannter Psychologe hat diese Regel aufgestellt: Vergleiche dich nicht mit jemandem, wie er heute ist, sondern mit dir, wie du gestern warst. Vergleiche dich nicht mit, wie jemand heute ist, sondern mit dir, wie du gestern warst. Das ist eine sehr große Weisheit und Paulus hat das auch ohne Psychologie gewusst. Und deshalb schreibt er: Prüfe dein eigenes Werk. Das heißt, ich frage mich, lästere ich weniger als gestern? Habe ich meine Augen mehr im Griff als gestern? Bin ich großzügiger als gestern? Und wenn wir solche Fragen mit Ja beantworten können, dann dürfen wir uns freuen. Und Jesus und dem Heiligen Geist Danke sagen, dass er diesen Fortschritt in uns gewirkt hat. Und deshalb schreibt dann Paulus auch zum Schluss, Verse 4 und 5, dann wird jeder für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wenn wir uns an uns selbst messen und nicht an den anderen, dann bekommen wir Ruhm für uns und nicht für die anderen. Jeder trägt seine eigene Bürde. Das heißt, hier löst sich der Widerspruch auf: Bürde und Last sind nicht dasselbe. Die Last, die kann Sünde, Schwierigkeiten und Not sein. Die Bürde hier, das ist die Entwicklung in der Heiligung. Stellt euch das Ende der Zeit vor. Ich stehe vor meinem Macher, vor dem Richter der Welt, vor Jesus Christus und er lächelt mich an, denn er liebt mich und ich bin sein Kind. Aber er fragt wahrscheinlich auch: Jonin, hast du deine Augen gezüchtigt? Hast du großzügig gelebt? Hast du die Wahrheit gesagt? Und jetzt stellt euch vor, wie ich da so vor meinem Erlöser stehe und sage: Also meine Augen, die, ich habe sie besser im Griff gehabt als der Joachim Maximilian. Du hättest sehen sollen, wie der den Frauen nachgeschaut hat. Nee. Also, und Großzügigkeit, naja, ich war auf alle Fälle viel großzügiger als eigentlich jeder Schweizer. Du weißt ja, wie geizig die Schweizer sind. Und bei der Wahrheit, ja, so viel gelogen wie die Politiker und die Medien habe ich jetzt wirklich nicht von dem her. Und Jesus hält mich da vielleicht dann an, wahrscheinlich schon früher, und sagt: Jonin, ich habe nicht gefragt, ob der Joachim Maximilian den Frauen nachgeschaut hat, auch nicht nach den Politikern oder den Schweizern. Ich habe dich gefragt. Was hast du gemacht? Ich glaube, das meint Paulus hier, wenn er sagt, jeder muss seine eigene Bürde tragen. Wenn uns Jesus am Ende der Zeit lobt, dann wird er uns nicht dafür loben, dass wir besser sind als der Nächste oder der andere Christ neben uns, sondern dass wir ein bisschen besser sind am Ende unserer Zeit mit Jesus, als wir am Anfang unserer Zeit mit Jesus waren. Und ganz wichtig ist, im Gericht wird sowieso niemand bestehen, weil er besser ist als der andere, auch nicht, weil er besser ist als er selbst, sondern nur, weil Jesus gut ist und weil er perfekt war und uns seine Perfektion gegeben hat. Wenn wir das bedenken, dass wir uns mit uns selbst vergleichen und am Ende unserer Tage uns vor Gott verantworten müssen, nicht im Vergleich zu unseren Geschwistern, sondern zu uns selbst, dann bewahrt uns das auch wieder vor ganz viel Stolz und auch viel Niedergeschlagenheit. Und es richtet unseren Blick auf Jesus, der uns seine Perfektion gegeben hat. Und es richtet unseren Blick auf den Heiligen Geist, der uns hilft, diese Perfektion auszuleben. Und dann sind wir frei, um in aller Demut und Sanftheit unsere Geschwister zu helfen, wieder einzurenken, damit auch sie am Ende der Zeit vor dem Erlöser stehen können. Und zuletzt ist das das Allerwichtigste. Lasten tragen können wir nur, weil Jesus selbst deine Last und meine Last getragen hat. Und er hat es in der größten Sanftmut getan, die wir überhaupt kennen. Und das Krasse an Jesus ist, er hat nicht nur deine Last getragen und dir geholfen und mit dir zusammen geschwitzt. Er hat deine Last getragen und dich auch noch darauf. alleine. Und du hast nichts gemacht. Gar nichts. Und du kannst nichts tun. Du kannst diese Last nicht mittragen. Er hat sie ganz alleine für dich getragen. Als er am Kreuz für deine Sünden, für deine Verfehlungen, für diese Übertretungen, von denen du vielleicht weggeschwemmt wirst, dein Stolz, dein Neid, dein Vergleichen, das alles hat er ganz alleine getragen, damit du das nicht mehr tragen musst. Deshalb ist er am Kreuz für dich gestorben, weil er dich liebt. Er hat deine Last getragen. Er hat deine Strafe, deinen Tod auf sich genommen. Und er hat dir sein heiliges und perfektes Leben gegeben. Und wenn du Jesus als den Herrn annimmst, dann hast du in Gottes Augen ein heiliges und perfektes Leben. Und ich glaube, erst das, erst diese Realisation, dass Jesus unsere Lasten getragen hat, kann uns die Kraft geben, dass wir die Lasten unserer Geschwister tragen. Das heißt, am Ende dieser Predigt sage ich euch, ja, tragt einander die Lasten. Aber wenn du merkst, du musst dich fast zu fest zwingen, die Lasten der anderen zu tragen, dann streng dich nicht zu sehr an, sondern mach lieber etwas anderes. Geh lieber zu Jesus und staune darüber, wie er deine Last getragen hat. Und das wird dir dann die Kraft und die Lust geben, anderen auch die Lasten zu tragen. Das Evangelium verändert unsere Beziehungen. Dort, wo wir die Liebe des Evangeliums ausleben, zeigt sich das darin, dass wir unseren Geschwistern sanft zurechthelfen und mit ihnen gemeinsam die Lasten tragen. Dort, wo wir die Liebe des Evangeliums ausleben, betrachten wir unsere Geschwister nicht als geistliche Trophäen und stellen uns besser dar, weil der Bruder oder die Schwester schlechter ist als wir, sondern wir wissen, dass wir selbst am Schluss uns vor Gott für unsere Taten verantworten müssen. Und wenn wir solche Beziehungen leben und einander demütig und sanftmütig und liebevoll die Lasten tragen, dann erfüllen wir das Gesetz von Jesus Christus und Jesus wird durch uns für die Welt sichtbar. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann. Und dafür möchte ich beten, dass es in der FEG Aarau auch sein darf. Jesus, du perfekter Lastenträger, danke, dass du jede unserer Lasten getragen hast. Ganz alleine, dass wir nichts mithelfen können, nichts tun können und dir alle diese Last einfach überlassen können. Bewege unser Herz, sodass auch wir einander die Lasten tragen, dass wir miteinander unter diese Last kommen und einander zurechthelfen, dort wo es sein muss. Bewahre uns vor Stolz und Überheblichkeit, vor falschem Vergleichen und richte unsere Augen auf dich allein, dir nachzustreben und näher zu dir zu kommen und zu werden wie du. Herr, dir gehört alle Ehre und alle Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.